aufstehen und durchstarten. Der Mentale Stärke Podcast. Einen wunderschönen Sonntag, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder einen Gast in meinem Podcast. Ich habe mich mit der Katrin von Ventiquattro in einem Hotel getroffen, bevor wir am nächsten Tag beide auf dem Female Future Festival waren. Warum Katrin? Sie ist die, ich nenne es mal, Erfinderin von dem Planer Ventiquattro oder der Firma, heißt die Firma so, der Planer? Ich nenne den Planer Ventiquattro. Ein Planer, der vor allem für mich absolut genial ist und für jeden, der seine Zeit optimal planen will, mit den Prioritäten sortiert. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Mit Katrin habt ihr eine Persönlichkeit, die wirklich erstens sehr schlau ist und sehr viel macht, auch in dem Thema Female Empowerment. Und ich hoffe, euch gefällt die Folge. Mir hat das Gespräch selber sehr, sehr viel gebracht. Und wünsche euch nun einfach viel Spaß bei dieser Folge. Lasst mich hinterher gerne wissen, was ihr darüber denkt. Schreibt mir auf Instagram, Facebook, wo es euch beliebt. Ihr findet mich dort unter Patrick Konzett. Und jetzt viel Spaß. Also liebe Katrin, schön, dass du so kurzfristig und spontan Zeit hattest für einen Podcast. Erst einmal, wer bist du? Magst du dich kurz vorstellen?
Grüß dich, Patrick. Es freut mich mega, dass wir uns super spontan hier in Bregenz heute vor dem Female Future Festival zusammensetzen können oder zusammengesetzt haben. Ich bin Katrin Dichter, bin 35, aus Südtirol und ich beschäftige mich rund ums Thema strukturierte Zeitplanung.
Sehr schön. Ja, Zeitmanagement ist so eine Sache, die ich auch auf der Website, glaube ich, gelesen habe. Da steht einiges, auch mit deinem Sternzeichen und so. Findest du das so als Einstiegsfrage, glaube ich, nicht so schlecht, dass das Sternzeichen doch auch eine Auswirkung auf die Persönlichkeit hat?
Ich muss gerade schmunzeln. Ich bin Sternzeichen Waage. Und Wagen, man sagt den Wagen immer nach, sie sind sehr harmoniebedürftig und beim Entscheiden wägen die unendlich ab. Ich beziehe es jetzt auf mich. Ich hatte früher sogar Probleme, ein Menü oder ein Gericht auszuwählen von einer Speisekarte. Das ist mittlerweile besser geworden. Aber es geht tatsächlich ums Thema Entscheidungen treffen im Leben. Wir treffen ja als Menschen unglaublich viele Entscheidungen, tagtäglich. Entscheidungen, kleinere, größere. Und ja, wenn man einfach eine Entscheidung trifft, einfach dieses Abwägen, das, was ist mir auch wichtig, wo will ich hin, was will ich machen? Und das sind einfach riesengroße Fragen, mit denen ich mich jetzt schon die letzten Jahre beschäftige, einfach um auch zu sehen, wie kann ich meinen eigenen Weg gestalten und gehen.
Also ich habe bei mir mal, wenn wir kurz beim Sternzeichen bleiben, so die Planetenkonstellation, ich weiß nicht mehr den richtigen Namen, wie das heißt, aber bei der Geburt die Planetenkonstellation und alles. Den Aszendenten. Ja, meinen Aszendenten weiß ich auch, aber das spielt so viel mehr mit. Und das waren, glaube ich, 36 Seiten, die ich mir dann ausgedruckt habe und durchgelesen. Und ich musste mit Erstaunen feststellen, dass das alles stimmt. Also wirklich so die Züge, in die man geht, das passt alles sehr, sehr gut.
Was bist du für ein Sternzeichen?
Löwe. Mit Aszendent Jungfrau. Ist eine sehr interessante Mischung.
Was sagt man diesem Sternzeichen und Aszendenten nach?
Vor allem, also beim Löwe, vor allem Sturkopf. Mhm. Mit dem Kopf durch die Wand, verbissen. Und das bin ich absolut. Das trifft auf mich wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ich muss immer mittendurch und wenn ich was will, dann will ich's. Da gibt's kein Wenn, da gibt's kein Aber.
Wie ist das bei dir mit den Entscheidungen treffen? Wenn's dann?
Es kommt sehr darauf an, ob ich gefühlsmäßig jetzt mehr in der Jungfrau, im Aszendent bin oder wirklich im Sternzeichen. Wenn ich im Löwe bin, dann werden Entscheidungen sehr schnell gefällt, ohne groß nachzudenken. Kann Vorteile sowie Nachteile haben. Und wenn ich so im Aszendent bin, dann sind es schon eher die überlegteren Entscheidungen, wo meist auch besser ausgeht. Ja, die Grundlagen. Was verstehst du unter Zeitmanagement? Und warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, ein Zeitmanagement sowohl im Berufs- als auch im Privatleben zu haben?
Ich hole ein bisschen aus, um die Frage zu beantworten. Denn warum überhaupt Zeitmanagement? Also wie bin ich überhaupt das Thema gekommen? Und ich blicke da zurück vor, ich glaube, das war 2016, habe ich einen neuen Job aus dem Studium raus, in die feste Anstellung rein, war da circa ein halbes Jahr. Und irgendwann, ich habe mich so unstrukturiert gefühlt. Also ich arbeite in der Innovationsberatung im Wirtschaftsverband fürs Handwerk, auch immer noch. Wir machen sehr, sehr viele verschiedene Projekte. Und ich war da einfach unzufrieden mit mir selbst. Ich dachte, ich mache viel, ich arbeite viel und doch vergesse ich Sachen. Ich vergesse Sachen, irgendwie fühle ich mich, als würde ich nicht vorankommen und habe dann einfach zu mir selbst gesagt, na, ich möchte eine Lösung für mich finden, ich möchte mich besser strukturieren, ich möchte meine Zeit besser strukturieren und von da aus bin ich gestartet, eine Lösung zu suchen. Ich habe dann einzelne Lösungen gefunden, aber nie das, was ich wollte und irgendwann habe ich mir selbst eine Lösung geschaffen.
Das ist der Weg.
Genau, einen Notizbuchplaner, mit dem ich Zeit für mich mal besser strukturiert habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, Zeit ist so eine unglaublich wertvolle Ressource, die wir Menschen zur Verfügung haben. Wir stehen tagtäglich vor der Herausforderung. Wir haben 24 Stunden zur Verfügung, wobei ich sage, wir haben nicht 24 Stunden, weil wir schlafen, wir essen. Wir haben einfach Zeit, die ist belegt schon mit bestimmten Themen. Also bleibt uns am Ende relativ wenig Zeit, die wir gestalten können. Wobei, jetzt widerspreche ich mir fast selbst, weil wir können sehr viel unserer Zeit gestalten. Also wir machen uns Stress auch oft selbst. Aber grundsätzlich wirklich diese Zeit, um tiefer zu gehen, um einfach genug Zeit zu haben, an Themen dran zu bleiben. Genau, also darum geht es mir. Ich habe jetzt ausgeholt, also Zeit. Ich bin gestartet eben aus dieser beruflichen Notwendigkeit heraus, mich besser zu organisieren und bin dann gelandet bei, wir sind alles Menschen, wir sind in erster Linie ein Mensch, wir haben mehrere Hüte auf, ich habe mehrere Hüte auf, du hast mehrere Hüte auf, Patrick. Und dieses Jonglieren, dieses Balancieren zwischen den Hüten, mir macht es Spaß, mehrere Hüte aufzuhaben, aber trotzdem ist es Woche für Woche eine riesen Herausforderung zu schauen, okay, wie strukturiere ich mich, wie balanciere ich, weil wir sind alle einzigartig und individuell und so ist es auch, also ist auch unsere Zeitplanung individuell. Also, ja.
Ja, das mit den Hüten finde ich sehr schön gesagt, das stimmt. Keiner hat nur einen Hut, jeder hat mehrere Hüte und diese unter ein Dach zu bringen oder unter eine Zeitplanung zu bringen, so muss ich sagen, ist natürlich eine, ja, nennen wir es Herausforderung manchmal. Manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter, aber deinen Planer kenne ich natürlich und ich liebe ihn. Also ich musste, wie ich dir schon gesagt habe, lange überlegen, ob ich ihn haben möchte. Aber ja, irgendwann war das keine Frage mehr, je mehr ich mich damit beschäftigt habe. Deswegen, ich finde den toll und ich werde ihn auch natürlich irgendwo verlinken beim Podcast, das auf jeden Fall, weil ich finde, jeder, der seine Hüte kontrollieren will, braucht den Planer.
Den Planer kann man dann auch direkt bei dir abholen.
Ja, das kann man dann auch, ja, das ist das Schöne, ja.
Cool. Aber Patrick, jetzt stelle ich die Frage direkt zurück. Wie ist es denn dir, warum hast du dich mit dem Thema Zeitplanen beschäftigt? Was war für dich jetzt so der Auslöser, zu sagen, ich hole mir jetzt etwas?
Das muss ich überlegen. Ja gut, das war dann natürlich, als ich mich dazu entschieden habe, wirklich mit der Selbstständigkeit auf den Markt zu gehen, nennen wir es so, weil ich wusste schon lange, dass das der Plan sein wird. Was mir aber auch bewusst war, war, dass das Angestelltenverhältnis im ersten Moment noch bleiben wird. Und die große Familie dazu. Und da wusste ich irgendwann, ich muss irgendwie meine Zeit effektiv planen, weil ich bin sehr vergesslich. Also wenn ich es nicht aufschreibe, dann existiert es für mich nicht. Und als das immer mehr wurde und immer mehr Dinge waren, die ich mir merken musste, da war für mich klar, es muss eine Lösung her. Ich muss das irgendwie managen, ich muss das irgendwie in einem Ding haben. Ich will nicht drei verschiedene Planer haben. Mit Handyplaner komme ich
nicht zurecht. Dass, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man ohne Handy aufgewachsen ist. Kann sein. Aber ich brauche es schriftlich. Ich muss das mit der Hand schreiben. Dann bleibt es auch eher im Kopf. Das ist aber mit vielem so bei mir. Und ja, wirklich, als ich mit der Selbstständigkeit gestartet habe, da war für mich klar, ich muss meine Zeit managen. Und empfand da auch immer, oder fand da auch immer mehr den Hintergrund, warum es wichtig ist für mich in der Selbstständigkeit und im Planungsprozess selber. Mhm. Weil einfach der Alltag besser von der Hand geht, finde ich zumindest.
Und das ist im Grunde dieses Reflektieren über die eigene Zeit. Das ist ja noch nicht mal das Planen, das kommt dann im zweiten Schritt. Aber dieses sich hinterfragen und sagen, ja, was möchte ich denn machen?
Richtig. Stimmt, das ist natürlich, was will ich machen, was muss ich machen? Das stimmt, das Reflektieren ist dann natürlich der erste Schritt, ja. Und das machen viele meiner Meinung nach sowieso viel zu wenig. Mhm. Wenn man sich mehr reflektiert, das ist so ein Wort, das in diesem Podcast sehr oft fällt. Also ich glaube, in jeder Folge kommt einmal das Wort Selbstreflexion vor, mhm. weil es einfach der Grundbaustein einer persönlichen Entwicklung ist, auch einer Zeitplanung. Wenn ich mich da nicht reflektiere, kann ich viel aufschreiben. Ob ich mich dann daran halten werde oder ob es einen Sinn macht, was ich aufschreibe, steht dann auf einer anderen Seite.
Absolut. Und beim Thema Reflektieren, ich glaube, das ist einfach der erste Schritt, wenn wir auch vom Thema Prioritäten setzen sprechen. Also die Eisenhower-Matrix ist im Planer auch zu finden und die Eisenhower-Matrix ist überhaupt nichts Neues. Die gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Und was an der Eisenhower-Matrix so toll ist, was ich auch den Podcast-Hörerinnen mitgeben möchte, ist dieses einmal der Unterschied, was ist denn jetzt dringend und was ist denn wichtig? Und schon sich allein mal diese Frage zu stellen, also wegzugehen von der To-Do-Liste, also diese endlose Liste, die dir ja nie aufhört. Das ist ja so frustrierend, so eine Liste zu führen.
Ja, absolut.
Und man streicht vielleicht noch durch und dann kommen schon 5 andere Sachen dazu. Also diese Liste, ich sage immer, fast schon wie ein Buch aufzufalten, also dass man nicht nur eine Liste hat, sondern schon direkt auch die Aufgaben sortiert nach Dringlichkeit, nach Wichtigkeit. Und da spielt von mir aus gesehen, also dieser Moment des Innehaltens, sich die Frage stellen, was ist denn jetzt dringlich? Also dringlich ist all das, was man eine zeitliche Frist hat, das nach Aufmerksamkeit schreit, das, dieses Laute, alle wollen was von mir, am besten jetzt und sofort und gleich. Und der krasse Gegensatz, das Wichtige, das, was einem von Bedeutung ist, das, was sinnhaftig ist, also wenn wir den Duden befragen. Und Dwight Eisenhower, der US-amerikanische Präsident, für ihn ist der Satz und auch die Technik Eisenhower-Matrix. Und er hat gesagt, was wichtig ist, ist selten dringend. Und was dringend ist, ist selten wichtig.
Ja.
Und das haben wir tagtäglich, diese zwei Pole, sage ich jetzt mal, wo wir ständig ausloten müssen und uns sehr, sehr häufig eben in diese Dringlichkeitsfalle verrennen, weil natürlich das, was laut ist, was schnell ist und jetzt auch an Aufmerksamkeit mich fordert und vielleicht auch noch das gute Gefühl, ja, ich habe jetzt gleich sofort was erledigt, da bleiben wir oft stecken und das Wichtige braucht einfach so viel mehr. Nochmal dieses proaktive Einplanen, okay, ich nehme mir jetzt vor, auch wenn da gerade keine zeitliche Frist ist, gerade wie bei der Selbstständigkeit, man könnte das noch 3 Monate rausschieben, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn man jetzt nicht sagt, ja, ich plane jetzt den Termin beim Steuerberater ein, dass ich da endlich diesen Businessplan abgebe oder was auch immer.
Ja.
Das ist der Unterschied bei der Planung. Und das geht nicht nur auf Papier, das ist nicht nur auf digital, sondern einfach mal sich diesen Gedanken stellen.
Ja, das musste ich bei mir selber schon oft feststellen, gerade mit der Eisenhower-Matrix. Ich habe etwas in ein Feld geschrieben. Und als ich es geschrieben habe, dachte ich mir, nee, das gehört da nicht hin. Und da kommst du schon während dem Schreiben drauf, dass das eigentlich gar nicht so dringend ist. Da gibt es andere Dinge, die viel dringender sind. Und das finde ich super. Ja, da fängt das Plan schon an und da kommst du dann erstmal wirklich drauf, was für dich wirklich wichtig ist.
Du sagst gerade so einen wichtigen Punkt, dieses Gefühl. Also ich mag den Begriff Zeitmanagement nicht so gerne, weil das so technisch ist. Im Grunde ist wirklich, wir fühlen die Zeit. Wir fühlen den Stress, wir fühlen den Druck, wir fühlen einfach diese Angespanntheit. aber wir fühlen auch die Qualitätszeit, das Schöne, dieses Sinnhaftige, dieses Bestärkende. Und dass diese positiven Wahrnehmungen, Gefühle kommen ja sehr oft, wenn man eben eine gute Zeit verbringt. Und diese Achtsamkeit sehen, okay, Achtung, eigentlich ist das jetzt gerade, fühlt sich das gerade nicht so gut an, hilft einem tatsächlich sehr bei der Planung.
Ich habe hier so viele Fragen aufgeschrieben, ich glaube, ich brauche die gar nicht alle. Aber was mich natürlich noch interessiert, Female Empowerment habe ich bei dir gelesen. Was muss man, also ich persönlich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, was kann ich darunter verstehen, was ist das?
Also das Empowerment generell verstehe ich als Empowerment auch Mann, Frau, Gesellschaft generell, diese wertschätzende Haltung anderen Menschen gegenüber, dass ich mal unterstützend da bin. Also generell für mich ist es eine Offenheit, wenn Menschen weiterkommen möchten, aber auch Unterstützung möchten, dass ich einfach da bin und Türen aufmache, auch im Leisen oder im Stillen, dass ich einfach sehe, da kann ich einen Beitrag leisten und den leiste ich. Ganz nach dem Motto, zuerst geben und dann nehmen. Das ist für mich Empowerment. Und das Female Empowerment ist dann nochmal wirklich dieses Bewusste, auch Frauen unterstützen, denn Frauen ist es immer noch so, ich mache eine Klammer auf, ich bin in einem beruflichen Frauennetzwerk sehr aktiv, dem ich auch als Präsidentin zurzeit vorstehe und ich bin da schon 8 Jahre aktiv und ich merke einfach damals als Berufseinsteigerin, profitieren zu können von Menschen, von Frauen, die schon lange in der Berufswelt tätig sind, einfach auch auf Fragen Antworten zu bekommen, gerade wieder auch bei der Selbstständigkeit oder bei der Gehaltsverhandlung auch jemand fragen zu können, wie ist mein Marktwert? Einfach auf gleichgesinnte Menschen zu treffen und auch eventuell Hürden leichter überspringen oder aus dem Weg räumen zu können. Einmal für mich, aber dann auch Rahmenbedingungen zu gestalten. Das heißt einmal Empowerment, dass sich Menschen gegenseitig empowern, weiterzukommen, aber dann auch politische Rahmenbedingungen positiv beeinflussen, dass eben die Gesellschaft Vereinbarkeitsthemen, gläserne Decke, Expertinnen, Rollenvorbilder, es sind immer noch sehr viel weniger Expertinnen sichtbar mit ihren Expertisen, obwohl die da sind. Also das verstehe ich unter Female Empowerment und einfach dieses Netzwerk aufbauen. Ja.
Vielen lieben Dank für die Erklärung. Jetzt kann auch ich mir was darunter vorstellen. Ist auch gerade ganz interessant, weil wir ja morgen beim Female Future Festival sind. Du hast natürlich absolut recht, es gibt viel zu wenige Expertinnen, die man öffentlich sieht. Woran liegt das? Was ist der Grund dafür? Gibt es da einen Grund dafür? Also mir würde jetzt persönlich keiner einfallen, denn mir ist es egal, was für ein Geschlecht jemand hat. Wenn die Expertise gut ist, spielt es für mich keine Rolle. Doch was ist die gesellschaftliche Hürde dahinter?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, es hat ganz viel auch mit Mustern zu tun oder auch wie generell, wer sind die Personen, die Bericht erstatten? Also die Medien haben hier einfach auch eine Schlüsselrolle. Es ist krass, wenn man die Zeitungen durchblättert und das ist wirklich mal eine Aufgabe zum Mitnehmen, Zeitungen durchblättern, mal sehen, wie viele Frauen einfach da porträtiert sind oder zu welchen Themen. Häufig ist es dann vielleicht irgendwie Gossip oder was auch immer. Also da nochmal der proaktive Aufruf an die Medien, die haben eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Berichterstattung. Und dann auch nochmal dieses Bewusstsein, auch von, wenn jemand Panels besetzt, einfach diesen Gedanken. Es ist leider noch nicht in unserem, wie soll ich sagen, in unserem unbewussten Planungsmoment abgelegt, dass man wirklich darauf Acht gibt. Leider muss man noch darauf Acht geben, zu schauen, wie besetze ich die Panels, dass die ausgewogen besetzt sind. Ja,
das ist sehr interessant. Ja. Ich muss sagen, das Female Future Festival für mich eines echt der besten Festivals, wo ich je war. Vor allem aus diesem Gesichtspunkt, dass halt wirklich 90% Expertinnen sind, die Keynotes halten oder Masterclasses halten. Und ich musste echt mit Erschrecken feststellen, dass ich letztes Jahr mit meinem Kollegen einer der wenigen Männer dort war. Warum das so ist, keine Ahnung. Haben erfolgreiche Männer Sorge, dass die Frauen hier die Weltherrschaft übernehmen, keine Ahnung. Ich kann mir da echt nichts zusammenreimen. Aber das muss meines Erachtens viel mehr gesehen werden.
Ich glaube, überhaupt gesellschaftlicher Wandel geht nur gemeinsam. Also Frauen und Männer. Und wir sehen es auch bei unserem Netzwerk. Wir möchten auch noch viel mehr auch die Männer erreichen, weil die Themen sind ja, also wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten? Das betrifft ja uns alle, den Beruf, privat, also das vermischt sich dann auch und das sind dann einfach auch wir. Und dass jemand dann strukturell einen Nachteil hat, nur weil er weiblichen Geschlechts ist, das soll halt dann auch nicht sein. Also das ist einfach schrecklich, was da dann alles dranhängt an Altersarmut und weniger Gehalt. Also da kann die Liste lang sein. Deshalb finde ich es echt, echt toll. Ich finde es toll, dass du zum Festival gehst, dass du dich auch, dass du den Themen auch Sichtbarkeit gibst und einfach aufzeigst, hey, das ist ein Thema, das ist für alle. Alle sind herzlich willkommen.
Absolut. Also, ich muss aber gestehen, ich habe dem Female Future Festival vor meinem Ticketkauf letztem Jahr, ich habe ihnen geschrieben, ob Männer auch kommen dürfen. Ich war mir nämlich gar nicht sicher. Und die haben dann geschrieben, na klar, je mehr, desto besser. Mhm. Aber ich habe mich da selber ertappt, so, dürfen da Männer überhaupt oder ist das nur eine Frauenveranstaltung? Ich meine, wenn es so gewesen wäre, muss ich leider sagen, dass es verständlich ist, denn es gibt ja auch mittlerweile Fitnessstudios, wo nur für Frauen sind oder wo nur Zeiten für Frauen haben. Und das hat leider seine Gründe, die ich hier jetzt nicht weiter aufführen muss, aber eigentlich erschreckend, dass es sowas geben muss. Umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass ich auch letztes Jahr dorthin gehen durfte und mittlerweile auch dort unterstützend mitarbeite.
Sehr cool. Weil
ich finde das wichtig, solche Festivals muss es geben.
Ja, da haben wir uns auch kennengelernt.
Richtig,
genau. In München, so mega.
Und nur so lernt man wirklich inspirierende Leute kennen. Wie gesagt, den 24, ich finde ihn spitze, auch wenn ich Planungspausen dazwischen hatte, aber das ist auch das Schöne daran, er ist nicht datiert, also ich kann auch eine Pause machen. Genau. Und das macht ihn nochmal passender für mich, weil ich habe nicht immer zu planen. Weil manchmal sage ich auch einfach, die Selbstständigkeit bleibt jetzt stehen. Gerade im Winter, wenn ich am Berg am Schnee machen bin, dann kann ich keine Selbstständigkeit nebenbei haben. Dann brauche ich aber auch den Planer nicht, weil dafür haben wir dann doch als Familie eine digitale Variante, wenn es uns alle betrifft. Aber nur für mich brauche ich den Planer. Aber nur in diesen Fällen. Und da war ich echt dankbar, dass der nicht datiert ist. Das ist sehr schön.
Das ist diese Rückmeldung kommt von ganz, ganz vielen. Eben diese Flexibilität. Mhm. Also im Grunde, wir brauchen Flexibilität. Jede Woche ist anders, jeder Tag ist anders. Und einfach flexibel darauf reagieren zu können und trotzdem sich eine Struktur, einen Überblick, so dieses große Ganze einmal im Blick haben, das gibt einfach diese Sicherheit, einfach zu sagen, okay, ich bin gut gerüstet, ich habe alles im Blick. Und es kann losgehen, weitergehen.
Genau, richtig.
Und genau. Und auch, das möchte ich noch ergänzen, ich habe oft mit Menschen zu tun, die sagen von sich selbst, sie sind Perfektionisten. Die wollen natürlich, es ist bewusst ein Planer in Papier, weil wie du schon gesagt hast, mit Schreiben ist es extrem, es macht was mit uns, wenn man schreibt, es bleibt einfach nochmal anders im Gedächtnis. Es wird auch oft nur das aufgeschrieben, generell, was mir schon wichtig ist, das wird ja schon beim Aufschreiben vorselektiert. Das Digitale ist oft unpersönlicher und ist weiter weg. Persönlich habe auch Outlook, ich brauche den Outlook-Kalender einmal beruflich, einmal privat. Aber das Handschreiben, das gibt einem nochmal etwas. Und zu den Perfektionisten möchte ich noch sagen, die sind so streng oft mit sich selber oder auch sehr oft auf der Suche nach etwas, das genau zu ihnen passt. Und das gibt es nicht. Ich behaupte, das gibt es nicht. Weil du bist der oder die selbst für sich das so schafft, wie es für einen selbst passt. Also diese Flexibilität zu haben, wie gestalte ich meine Woche mit Farben, mit Schreiben und da mal Blöcke eben undatiert, mal eine Woche auslassen, mal dann wieder loslegen. Also du bist Herr, Frau deiner Zeit, deiner Planung und das ist extrem schön, ja.
Absolut, ja, das mit dem Perfektionist, da muss ich mich selber ein bisschen an der Nase nehmen. Also ich höre das, glaube ich, einmal in der Woche zu Hause. Du bist so ein Perfektionist. Ja, bin ich, brauche ich aber auch, um zu funktionieren. Also ich persönlich brauche es für mich und ich finde es auch nicht schlimm. Also das, gut, wenn es jetzt überhand nimmt, ist es natürlich nie gut, aber so ein gewisser Perfektionismus brauche ich. Aber da hatte ich jetzt einen Plan. Gut, wenn ich jetzt, wenn wir schon dabei sind, für die Farbauswahl. Ich, für mich, muss zum Beispiel immer, ich mache hier unten, mache ich dann immer einen Strich mit der Farbe und schreibe dazu, wofür die Farbe steht. Das ja. brauche ich. Und da dachte ich mir, ach, so Kästchen da unten vielleicht wäre noch gut, wo man es, aber das kann man ja selber machen. Ja, es ist...
Und sich dazu trauen, also wirklich zu sagen, okay, ich schaffe mir genau das, was ich brauche. Und das ist absolut okay so.
Absolut, absolut, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben jetzt schon über so viel gesprochen, ich glaube, ich habe sogar meine Liste durch, ohne überhaupt zu fragen. Aber was ich gerne zum Abschluss noch, also nicht ganz Abschluss, aber die Abschlussfrage, da geht es um Balance finden. Also ich nehme jetzt wieder das Wort Zeitmanagement. Die persönliche Zeitplanung ist ja oft ein Balanceakt zwischen Arbeit und Privatleben. Wie gehst du damit um oder welche Tipps hast du für alle, die zuhören, um eine gesunde, ja nennen wir es, viele mögen dieses Wort nicht, die Work-Life-Balance zu erreichen, auch in der Planung. Weil ich habe zum Beispiel in meinem Planer sehr viel Work, wenig live. Wäre es wichtig, auch in diesem Planer, dass man auch fürs Auge und auch fürs Unterbewusstsein, wenn man den Planer ansieht oder generell eine Zeitplanung, dass da eine Balance dabei ist?
Ich erzähle, wie ich an die Sache herangehe, an die Planung. Mir hilft tatsächlich, also so Hauptkategorien zu haben. Ich habe 6 Kategorien, Lebensbereiche, Kategorien, wie man das auch immer nennen möchte. Ich nenne die einfach jetzt einfach beispielhalber, damit man sich was vorstellen kann. Ich habe einmal Farbe Violett fürs Netzwerken, Gelb sind strategische Themen, Grün sind alles, was mit Wertschöpfung, Kundentermine zu tun hat. Orange ist das ganze Thema von Venet, also vom Netzwerk, die ehrenamtliche Tätigkeit. Rosa ist die persönliche Zeit, das heißt die Me-Time oder Qualitätszeit. Da fällt auch Zeit mit Freunden rein. Und auch mit meinem Mann. Also,
den
wollen wir hier nicht rauslassen. Und blau ist Zeit für meine Familie. Also Eltern, Tante, Bruder. Das habe ich nochmal selber markiert. Und es ist tatsächlich so, also ich habe immer Sonntagabend, ist so mein Moment, mir die Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen. Also auch da ist gut, einen feinen Platz zu haben, wo man sich auch gerne hinsetzt. Weil wenn man sich schon nicht gerne hinsetzt oder die Ecke irgendwie klein und ungemütlich ist, dann kann das ja nicht gut gehen mit dem Reflektieren. Also Nummer 1, bitte such dir einen feinen Ort aus, wo du dich gerne hinsitzt und Zeit verbringst. Und dann schaue ich tatsächlich an, was sind die Termine für nächste Woche, welche Termine sind schon eingeplant. Dann nehme ich den Outlook-Kalender her, schaue die Termine durch, übertrage die. Also ja, es ist dann eine doppelte Arbeit, ich trage die nochmal händisch ein, aber das hilft mir nochmal, mir bewusst zu machen, ah, dieser Termin steht an, ah, da brauche ich vielleicht noch etwas, da möchte ich noch was vorbereiten. Und so fühlt sich dann die Woche und irgendwann sehe ich, die Blöcke werden immer voller, der Kalender, und dann schaue ich auch die leeren Felder noch an und schaue, was möchte ich denn da einplanen. Und da versuche ich eher Themen einzuplanen, die ich als wichtig priorisiert habe. Das können sein, vielleicht ein Detailkonzept erarbeiten oder das kann Bewegung, das ist dann wieder ganz individuell, ja, was dir wichtig ist. Aber durch dieses proaktive Einplanen habe ich diesen Block da stehen, ich sehe den, beziehungsweise ich sehe auch, also ich markiere mir dann, ich umrahme diese Termine dann mit Farben und sehe dann, oh, ich habe keine blauen Blöcke drinnen. Das heißt, ich habe mal wieder keine Zeit für meine Familie eingeplant. Ja. Und da kommt dann ganz, ganz schnell einmal das schlechte Gewissen, aber auch das Signal, okay, was kannst du tun, wenn du es diese Woche nicht geschafft hast, dann umso mehr proaktiv schon was für die nächste oder übernächste Woche schon einplanen. Und so gelingt mir das, ja, irgendwo einzustricken, einzufädeln. mir die Dinge zurechtzulegen. Ich mag das so gerne, mir die Dinge zurechtlegen. Genau. Sehr Deshalb sehr einmal, und ich schließe ab noch mit dem Punkt, ich habe eben Sonntag, andere Kundinnen haben Freitag oder Montag genau diesen Planungsmoment. Mhm. Also einmal die Woche nehme ich mir mehr Zeit und am einzelnen Tag ist es mir wichtig, am Abend schaue ich kurz in den Planer rein und überlege mir, was möchte ich denn morgen früh machen. Also da checke ich einfach ganz kurz ein, das geht wirklich schnell. Ich überlege mir auch, was möchtest du morgen in der Früh machen, also bevor ich aus dem Haus gehe, dann nehme ich mir Zeit für meine kurzen Yoga-Übungen, die letzthin aber auch zu kurz kommen, weil ich gerade immer gerne länger schlafe. Aber genau, dieses, ich schreibe auf, ich möchte 15 Minuten Yoga machen und dann sehe ich das da in der Früh und wenn ich das dann sehe, dann gehe ich eher an das Thema ran.
Okay.
Ich mag dann den Haken setzen oder durchstreichen danach, mhm. dass ich das erledigt habe,
ja,
für diesen Erfolgsmoment.
Absolut wichtig. Aber wenn wir noch bei Erfolg sind, genau, du hast ja in deinem Planer die Erfolgsrückschau, heißt es, glaube ich, oder?
Genau, genau.
Finde ich klasse, nutze ich selber auch. Warum hast du das in den Planer eingebaut? Was waren die Beweggründe dahinter?
Der Beweggrund, glaube ich, war tatsächlich dieses Gefühl, viel zu machen, aber doch das Gefühl zu haben, ich tue nicht genug oder ich habe ja nichts gemacht. Oder das auch dieses Zurückblicken und dieses, ja, ich habe nichts gemacht. Und bei der Erfolgsrückschau, das bewusste Aufschreiben, wenn etwas auch kleine Erfolge sind, egal was, wenn schöne Momente sind, was habe ich denn da jetzt drin? Ich habe einen schönen Austausch gehabt oder ich habe eine Praktikumsstelle veröffentlicht für 24. Also so kleine Meilensteine, Highlights des Alltags, die mir einfach Freude bereiten, die bewusst aufzuschreiben, denn es ist unglaublich, man hält so auch die persönliche Entwicklung auch fest. Und das handschriftlich zu haben, wenn ich jetzt die Planer hernehme, am Ende des Jahres nehme ich mir die Zeit, immer durch meine ganzen Planer durchzulesen, weil der Planer geht ein halbes Jahr, weil einfach in einem halben Jahr unglaublich viel passiert und sich auch nach einem halben Jahr die Prioritäten oft wieder ändern.
Ja.
Und da auch einmal einchecken zu können, wenn man einen neuen Planer startet. Also das sind so Momente, diese Erfolgslisten durchzuschauen, ist einfach gewaltig. Also was da alles passiert ist, das gibt einem so einen Kick und so eine Genugtuung und Zufriedenheit und Freude auch mit sich selbst. Und ja, das kann man fast nicht in Worte fassen. Das ist richtig, richtig schön.
Kann ich nur zustimmen, kann ich nichts anderes dazu sagen. Denn ich finde es auch wenn es noch keine Jahresrückblicke gibt, aber so durchzublättern und zu sehen, was man an kleinen oder großen Erfolgen hatte, dass man im Alltag gerne vergisst, dass man nicht mehr weiter beachtet oder das einfach verloren geht. Mhm. Das ist schön wieder zu lesen und dann kommst du in so ein beschwingtes Gefühl und das gibt dir nochmal die Motivation weiterzumachen.
Und vielleicht aus dem Mentaltraining, auch weil du Mentaltrainer bist und ich viel auch, und ich habe auch letztes Jahr meine Ausbildung abgeschlossen zur Mentaltrainerin, unser Gehirn tendiert ja dazu, immer die negativen Dinge im Blick zu haben. Also dieser Überlebenskampfmodus und die guten Dinge gehen sehr schnell in Vergessenheit. Und wir brauchen aber gerade um dieses proaktive Planen, das nimmt ja Energie in Anspruch. Ich muss mich ja hinsetzen, proaktiv mir die Zeit nehmen. Das ist ja aufwendig. Der Mensch will ja eigentlich nichts Aufwendiges. Ja. Drückt sich eher genau für diesen Thema. Und die Erfolgsrückschau bringt genau diese Schwingung, diese gute Schwingung, wo man sagt, okay, ich komme gut auch in die neue Woche rein. Also ich bin voller positiver Freude, sage ich jetzt mal.
Ja, absolut.
Und das ist einfach so eine Aufwärtsspirale. So.
Sehr cool. Sehr schön. Na gut, ich lasse es mit meinen Fragen, aber möchte dir noch erstens mal Danke sagen und
danke dir.
Du darfst abschließen. Was möchtest du den Leuten mitgeben? Was liegt dir auf dem Herzen? Was ist dir wichtig?
Ich möchte einmal mit einem Dank an dich abschließen, Patrick. Danke für das Gespräch, für dieses inspirierende Gespräch und ich möchte den Menschen mitgeben, Zeit ist tatsächlich eine der wertvollsten Ressourcen, die du hast. Gute Zeitplanung, eine bewusste Zeitplanung ist dein Schlüssel, um deinen Weg zu gehen. Und trau dich, diesen Weg zu gehen. Danke.
Danke dir. Sehr schön. Besser hätte ich nicht abschließen können.